dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.
Schön seid ihr alle hier, habt dem Regen getrotzt und seid jetzt trotz der Sonne hier drin. Vorweg, wir haben euch einen Genossen aus der Türkei angekündigt. Dieser Genosse ist nicht hier. Das ist schade, er kann nicht hier sein, weil auch er in den 1. Mai-Vorbereitungen steckt, weil auch er in der politischen Arbeit steckt und darum ist es so, dass er nicht hier hinkommen kann. Was auch darin, oder diesbezüglich schade ist, dass wir danach in der Diskussion natürlich nicht gleichrat kollektiv in die Tiefe diskutieren können. Eine zweite formelle Schwierigkeit, die sich ein wenig stellt, ist, dass da dieser Beamer, Mr. Freude, hat an der Sonne, die nun gekommen ist. Wir mal schauen mal, wie wir das machen. Wahrscheinlich lese ich einfach jeweils vor, was da auf diesem Beamer stehen würde. Wie wir vorgehen werden, ist, dass ich eine kurze Einleitung mache dazu, wieso wir das überhaupt machen, was uns eigentlich überhaupt an dieser Auseinandersetzung interessiert. Und danach gibt es verschiedene Audio-Snippets, Audio-Dokumente, die wir dann hören werden. Der Genosse, der nicht hier ist, aber der dabei war bei dieser Audioaufnahme, ist bei Partizan organisiert. Das ist eine türkische, maoistische, kommunistische Organisation. Und es ist klar, dass er die Dinge eigentlich aus dieser Sicht auch analysiert, interpretiert und vermittelt. Vorweg, wir hätten auch einen einfachen Weg gehen können und sagen können, der Gast ist nicht hier, wir machen das nicht, deshalb machen wir das trotzdem. Das ist hier ein Zitat und es tut mir leid, ihr werdet es nicht lesen können, ich mache dennoch einfach so weiter, weil es auch mir hilft, um diesen Vortrag zu strukturieren. Das ist ein Zitat aus der Einleitung zu dieser Broschüre. Das ist eine Broschüre, die da hinter euch quasi erhältlich ist, ein Interview mit Cemil Bayık. Cemil Bayık ist der Co-Vorsitzende des Exekutivsrats der Keçeke. Und in dieser Einleitung gibt es einen Kommentar eines Genossen, der sagt, dass das Ergebnis der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen der Türkei die Zukunft des Landes maßgeblich bestimmen wird. Sowohl für die revolutionär-demokratische Kräfte als auch für die Kräfte hinter dem faschistischen Regierungsblock aus Erdogans, islamistischer AKP und der MHP ist der Urnengang am 14. Mai eine Schicksalswahl. Wenn es also eine Schicksalswahl gibt in der Türkei und wenn die Türkei ein Land ist, mit dem wir uns jetzt seit vielen Jahrzehnten politisch auseinandersetzen, dann denken wir, dass es gut ist, dann tun wir gut daran, uns vorbereitend, antizipierend damit auseinanderzusetzen, was sich in diesem Land entwickelt, was da auf dem Spiel steht, was die Kräfte sind, die daran beteiligt sind. Es gibt in der Türkei im Rahmen dieser Abstimmung am 14. Mai, dieser Wahl am 14. Mai und der danach folgenden zu erwartenden zweiten Runde am 28. Mai gibt es die Möglichkeit für eine Veränderung. Man muss hier aber auch klar sagen, dass dieses Potenzial nicht dasjenige einer revolutionären Veränderung ist. Wir werden danach ausführlich dann auch vom Genossen hören über die zwei maßgeblichen Blöcke, die eigentlich da zur Wahl stehen. Einerseits das AKP-MHP-Regime, das wir jetzt mittlerweile zu Genüge kennen. Andererseits die kemalistische CHP, die in einer breiten Parteienallianz Kılıçdaroğlu zur Wahl vorsteht. Es gibt nichtsdestotrotz die Möglichkeit einer Veränderung. Es ist möglich, dass nach 21 Jahren Erdogan, dass nach 21 Jahren AKP eine neue Kraft an die Macht kommt, die eigentlich eine alte Kraft ist, wenn man sich mit der Geschichte der türkischen Republik auseinandersetzt, nämlich eben die kemalistische CHP. Und über diese werden wir heute viel erfahren. Man kann sagen, aus unserer Sicht, aus revolutionärer Sicht, würde mir wahrscheinlich sagen, dass die Wahl, die sich da stellt zwischen Kılıçdaroğlu und Erdogan, auf eine Art und Weise eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist, wo wir nicht sagen würden, dass jetzt der eine oder der andere Kandidat jetzt der große Hoffnungsträger revolutionärer Veränderung oder dergleichen wäre. Es ist also Pest und Cholera und so aber auch, wie es bei Pest und Cholera nur noch medizinische Unterschiede gibt, so gibt es auch zwischen der AKP und der CHP Unterschiede und diese Unterschiede, mit diesen wollen wir uns eigentlich auseinandersetzen. Was dazu kommt, dass es also Pest und Cholera ist, aber auch eben Unterschiede zwischen Pest und Cholera vorhanden ist. Was dazu kommt, dass es auch möglich ist, dass dieser Wechsel im Machtblock, im Machtregime, dass dieser Wechsel nicht einfach einträchtig und ruhig über die Bühne gehen wird. Zum einen ist es klar, dass in der Türkei das Militär historisch eigentlich der Sitz der kemalistischen Macht ist. Es ist eine absolute Ausnahme seit der Geschichte der türkischen Republik, dass es eine Partei der Macht gab, die nicht die CHP war. die nicht unterbrochen wurde von einem Militärputsch. Quasi jedes Jahrzehnt gab es einen Militärputsch. Und 2016 gab es ja auch diesen versuchten Militärputsch. Die einen mögen sich noch daran erinnern, an diese Panzer, die da in dieser Brücke, auf dieser Brücke standen über Istanbul, wo es dann auch eine Mobilisierung der Leute gab dagegen. Diese Jets, die ausschwemmten, um Erdogan im Luxushotel zu erwischen, wo er war. Aber man sieht auch einfach, es gibt diese konstante Auseinandersetzung, in diesem Fall, in diesem Beispiel, jetzt von der kommunistischen Elite vorangetrieben. Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass das AKP-MEHP-Regime jetzt nicht friedstragende Menschen oder keine Ahnung was wären. Erdogan ist das Aushängeschild, das ist klar. Aber es gibt natürlich dahinter ein breites Netzwerk an Nutznießerinnen von diesem Regime. Es gibt die ganzen mafiösen Strukturen, wir werden auch danach davon hören. Das heißt, es gibt nicht nur die Möglichkeit dieses Wechsels im herrschenden Regime in der Türkei, sondern es gibt auch die Möglichkeit dessen, dass das eine bewaffnete Konfrontation unter diesen beiden Blöcken mit sich zieht. Und auch da ist natürlich die Frage für die revolutionären Kräfte, wie man sich darauf vorbereitet, um mit dieser Situation umzugehen, in dieser Situation das Volk, die eigenen Leute auch zu verteidigen und nicht aufgerieben zu werden, diese Konfrontation zwischen diesen beiden Blöcken der türkischen Bourgeoisie. Eine zweite Ebene, also das ist so eher eine Art, es interessiert uns informativ, antizipierend, um zu wissen, was da auf uns zukommt. Eine zweite Ebene, die natürlich auch spannend ist, ist, dass sich der türkische Wahlkampf aus revolutionärer Sicht ein bisschen anders darstellt, als es der Wahlkampf in der Schweiz beispielsweise darstellt, weil wir da revolutionäre Kräfte haben, die aus einer revolutionären Sicht, im Rahmen einer revolutionären Strategie, sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie sich in diesen Wahlkampf einbringen sollen, ob sie sich in diesen Wahlkampf einbringen sollen, und welchen Zielen sie sich in diesen Wahlkampf einbringen sollen. Es ist klar, dass eigentlich alle revolutionären Kräfte, wir werden heute einzelne Beiträge sehen, es ist gut, dass da draußen dunkler wird, dann ist das ein bisschen heller. Es ist eigentlich klar für alle revolutionären Kräfte, dass man sich in allererster Linie eine Veränderung der Kräfteverhältnisse erhofft, dass man denkt, dass es taktisch neue Spielräume gibt, die aufgehen könnten, wenn die AKP weg ist und wenn die CHP dort ist. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist aber natürlich auch die, dass man auch im Wahlkampf selber beispielsweise in einen Dialog mit den Massen, mit den SympathisantInnen der revolutionären Bewegung treten kann, wie es jetzt in den vergangenen Jahren nicht in der Form möglich war. Man muss natürlich an dieser Stelle auch daran erinnern, es wird auch in den Audiobeiträgen erwähnt werden, dass auch in den letzten Wochen immer wieder UnterstützerInnen der HDP beispielsweise verhaftet wurden und dass der Wahlkampf jetzt aus diesem demokratischen, progressiven Lager natürlich immer wieder sabotiert und verhindert wird. Es gibt also so ein Verhältnis zwischen Strategie und Taktik, es gibt Widersprüche, es gibt Schwierigkeiten, es ist nicht einfach ein einfaches Verhältnis dieser beiden Kampffronten oder Kampfformen. Und wir werden auch davon hören, es gibt diese Gefahr, dass es eine pazifizierende Wirkung hat, dass die Leute von den Straßen weggehen, dass die Leute dafür an die Urne gehen. Und auch das sind natürlich Schwierigkeiten, mit denen die demokratische, revolutionäre, wie auch immer, wie sie dann genau nennen wollen, das demokratische, revolutionäre Lager in der Türkei konfrontiert ist. Nichtsdestotrotz, das ist lehrreich für uns. Also wie gestaltet sich dieses Verhältnis legaler, illegaler Arbeit? Wie gestaltet sich das Verhältnis revolutionärer, parlamentarischer Arbeit? Wie ist da die taktische Flexibilität der Bewegung ohne opportunistisch werden? Umgekehrt auch ohne dogmatisch an Sachen festzuhalten und die Möglichkeiten vielleicht zu verpassen, die sich da im Rahmen dieses Wahlkampfes auftun. Also das ist ein zweiter Fokus, ein zweiter Schwerpunkt vielleicht, diese Veranstaltung, wo wir darüber reden wollen, ja, wie blickt eigentlich eine revolutionäre Linke, die bewaffneten Kräfte in den Bergen hat, die bewaffnete Milizen in den Quartieren der Städte hat, wie blickt diese revolutionäre Bewegung auf diesen parlamentarischen Wahlkampf, der da letztlich stattfindet. Gut, nun, bevor wir dann langsam zum Genossen kommen würden, noch einfach ganz kurz irgendwie so ein paar Who-is-who-mäßige technische Informationen, damit man danach auch irgendwie folgen kann. Am 14. Mai sind einfach Wahlen in der Türkei. Es ist einerseits Parlamentswahlen, es ist andererseits Präsidentschaftswahlen und das, wovon wir reden, sind natürlich hauptsächlich diese Präsidentschaftswahlen. Im Wesentlichen gibt es im ersten Wahlgang 3 oder 4 Kandidaten. Es gibt auch 3 Kandidaten, die relevant sind. Den Rest ignorieren wir mal für den Moment. Der eine ist Erdogan, kennen wir. Der zweite ist Kılıçdaroğlu, der von der CHP ist und der in einer breiten Allianz, einer 6-Parteien-Allianz, da zur Wahl steht. Und der dritte ist İnce, das ist ein Typ, der war früher auch bei der CHP. Es gibt viele Leute, die auftauchen, die vormals mal bei der CEP, mal bei der AKP, mal bei der MEAP, wo auch immer waren. Und der hauptsächliche, die hauptsächliche Auswirkung dieses ICES, der da im ersten Wahlgang auch mitkandidieren tut, so dass es möglich ist, dass es im ersten Wahlgang nicht diese 50%-Hürde überschritten wird, die notwendig wäre, damit ein neuer türkischer Präsident feststehen würde. Das heißt, was zu erwarten ist, ist eigentlich, dass es einen zweiten Wahlgang gibt, der wäre zwei Wochen später, am 28. Mai. Da gibt es dann auch die beiden Top-Zuli, die dann gegeneinander antreten, und alle Voraussicht nach wird das Erdogan sein, alle Voraussicht nach wird das Kılıçdaroğlu sein, die sich da gegenüberstehen. Und es ist natürlich eine große Frage auch, die im Raum steht, die auch angeschnitten wird vom Genossen. Die Frage, ja, was geschieht in diesen Wochen noch? Im Moment scheint es eher ruhiger zu sein. In den letzten zwei, drei Tagen gab es Spekulationen darüber, ob Erdogan einen Herzinfarkt erlitten hat. Mal schauen, was noch ist bis zu diesem 28. Mai. Wir kennen das Repertoire des türkischen Staates, es ist relativ breit, relativ vielfältig. Und das ist möglich, dass das dort auch kommt. Gegenwärtig ist es so, dass sowohl Erdogan wie Kılıçdaroğlu ungefähr 40% der Stimmen auf sich vereinen. Also eben darum wird es wahrscheinlich diesen zweiten Wahlgang geben. Das Ding Erdogan, das ist das AKP-MHP-Regime, das da gemeinsam kandidiert oder läuft. Sie haben auch kleinere andere Allianzen geschlossen, unter anderem mit der Hüdapar, das ist eine islamistische kurdische Partei, die auch eine bewaffnete Struktur hat, die Hezbollah heißen die. Also, aber gut, AKP-MHP kennen wir ein bisschen. Auf der anderen Seite Kılıçdaroğlu, das ist eine breitere Allianz mit 6 Parteien, die laufen unter dem Namen Volksallianz. Also wir haben die Nationale Allianz Erdogans und die Volksallianz Kılıçdaroğlu's. Der größte Unterschied ist eigentlich einfach derjenige, dass bei der Kılıçdaroğlu-Allianz die CHP mit dabei ist, die kemalistische Partei mit dabei ist. Ansonsten muss man sagen, dass die verbleibenden Parteien eigentlich exakt dieselben sind, die auch auf der Seite der AKP-MHP kandidieren oder laufen. Der zweite große Bündnispartner Kılıçdaroğlu's ist die E-Party. Das ist eine Abspaltung der MHP, also es ist im Wesentlichen eine genau gleich nationalistisch-faschistische Partei wie die MHP. Die schenken sich nichts, wie es der Genosse danach im Interview auch sagen wird. Und es gibt zwei weitere Parteien, die sich auf die Seite von Kılıçdaroğlu geschlagen haben, die eigentlich im Wesentlichen einfach ehemalige prominente Politiker der AKP selber sind, Davutoğlu und Babacan, die jetzt halt hier die Fronten gewechselt haben. Aber wie gesagt, es ist inhaltlich eigentlich die exakt selbe Mischung, die wir hier auf beiden Seiten, auf beiden diesen Machtblöcken wiederfinden. Von daher eben Pest oder beziehungsweise und Cholera. Die dritte Kraft, über die wir nicht so viel reden werden, ist die Allianz für Arbeit und Freiheit. Das ist die Allianz, in der auch die HDP, die jetzt neue linke, grüne Partei heißt oder so etwas, auf alle Fälle in der sie drin ist. Ein Diskussionspunkt war lange Zeit derjenige, ob sie eine eigene Präsidentschaftskandidatur machen werden oder nicht. Das haben sie nicht getan. Es ist auch klar, dass die Allianz sagt, Erdogan muss weg. Das ist so Ziel Nummer eins. Was jetzt in den vergangenen ein, zwei Tagen noch geschehen ist, das ist offenkundig auch von der HDP oder auch von dieser Allianz, wenn die Aufforderung gab, Kılıçdaroğlu zu wählen, was eine Nuance ist, aber eine wichtige Nuance. Und sie sind es angesichts eben dessen, dass Kılıçdaroğlu so wie Erdogan ungefähr jeweils 40% der Stimmen auf sich vereinen können, ist es maßgeblich eben diese Allianz, die ungefähr 10-11% der Stimmen auf sich vereinen können, ist es maßgeblich sie, das zueinander wage, die halt, wenn sie sich zugunsten Kılıçdaroğlu aussprechen würden, dann wird es aller Voraussicht nach auch dazu kommen, dass Erdogan nach 21 Jahren weg sollte, ob er auch weggeht und wie er weggeht, das ist dann nochmals, wie gesagt, eine andere Diskussion. Gut, wir kommen zum ersten Teil der Veranstaltung. Wir wollen zuerst kurz darüber reden, wie eigentlich die Situation im Land ist, inwiefern die Situation im Land und auch der Wechsel zum Präsidentschaftssystem etc. in der Türkei eine Rolle spielt dafür, dass dort auch eine Abstimmung über Erdogan, über die AKP geworden ist. Ich habe dazu hier ein kurzes Zitat, das ist in die Machine Learning übersetzt, von daher ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Aber es ist ein Zitat der HDH, das ist eigentlich die Allianz der revolutionären Kräfte in der Türkei. Sie charakterisieren die Lage, das ist in einer kurzen Erklärung anlässlich des Jahrestags des Armee, des Genozids an den ArmenierInnen, die sie da verschickt haben. Sie sagen da, der Boden unter den Füßen des AKP-MHP-Faschismus wackelt. Wir müssen mehr Einheit, Solidarität und Kampf entwickeln, und die Diktatoren, die erschütternd sind, die viel Ansehen verloren haben, in den Augen und Herzen der Völker als schwarzer Fleck gelten, auf den Müllhaufen der Geschichte zu schicken. Nun wollen wir vom Genossen hören, wie er oder wie Sie die aktuelle Situation der Türkei beschreiben würden.
Also die wichtigsten Punkte ist jetzt zum einen, dass jetzt im, der Erdogan-Regime nach 21 Jahren eine Krise schickt. Eigentlich stetigen Krise, die sich immer weiter vertieft hat, vor allem mit dem Ein-Mann-Regime, dass sich dann diese Krise noch weiter verschärft hat, wie schon, als von vorher, vor allem die wirtschaftliche Krise. Ich muss jetzt sehen, ist jetzt bei 140% Inflation. Der Dollar in der Türkei ist jetzt irgendwie auf 20 türkische Lira hoch. Und das sind nur so ein, zwei Anzeichen, die eigentlich zeigen, wie die wirtschaftliche Situation eigentlich ist. Die politische Situation ist auch, dass Erdogan sich immer mehr auf, in den letzten Jahren immer mehr auf sich selbst konzentriert hat und auch mit diesem Ein-Mann-Regime, vor allem auch dadurch, dass das parlamentarische System mehr oder weniger ad acta gestellt hat, mit diesem Präsidentschaftssystem, hat er auch viel mehr auf sich fixiert. Und das hat auch dazu geführt, dass er einen Teil von dem Kuchen immer mehr auf weniger Leute verteilt hat. Ja, das ist so die politische Krise, die er auch hat. Und natürlich auch mit dieser Krise die Repression verstärkt hat, eigentlich die Angriffe immer wieder verstärkt hat, die Angriffe außerhalb der Türkei, also die Kriegsangriffe und mit hauptsächlich auf die kurdische Nation, auf die kurdische Bewegung mit als Hauptziel, mehr oder weniger, weil dieser eigentlich Nationalismus in der Türkei immer stärkt. Und damit hat er eigentlich schon mal einen gewissen Rückenwind bekommen und viele Kritiker stumm gestellt mit diesen Angriffen. Und die aktuelle Situation ist einfach so, dass in Kombination mit diesen politischen Angriffen und mit den politischen Angriffen zusätzlich der wirtschaftliche Faktor, der eigentlich einer der Stärken war von Erdogan, von Anfang an, der immer gesagt hat, wir haben Straßen gebaut, wir haben Krankenhäuser gebaut, wir haben Brücken gebaut, Flughäfen gebaut, dass dieser Faktor einfach im Moment nicht mehr da ist.
Ja.
Ja. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ein Teil vom Volk oder von seinen Anhängern sich jetzt von ihm abgewendet hat.
Ja.
Und darüber hinaus, also er hat auch irgendwo den Staat geschwächt, auch wenn jetzt der extrem angriffsfreudig ist, sage ich jetzt mal, ja, oder sein muss, diese Angriffe verstärken muss, durch seine Krise, ist der Staat an sich ist geschwächt, das Militär ist geschwächt, weil er Angst hat vor einem Militärputsch seit dem 15. Juli, also diesem Versuch des Militärputschs, und hat immer wieder Angst vor einem Militärputsch, dadurch hat er das Militär geschwächt, hat die Kemalisten dort geschwächt, und auch die Gülen-Bewegung hatte dort geschwächt, also hat eigentlich mit diesem Militärputschversuch, in Anführungszeichen, hat er eigentlich den Staat von der Opposition gesäubert.
Ja.
Ja. Und seitdem hat sich eigentlich die Krise verschärft. Die politische Krise hat sich auch verschärft und auch die wirtschaftliche Krise. Er ist zwar verstärkt hervorgegangen zu Beginn, also nach dieser Säuberungsaktion hat er sich erstmal gestärkt, weil er hat es mehr oder weniger von allen Nationalisten und Patrioten hat er eine Rückendeckung bekommen, ja, weil gegen Militärputsch hat sich eigentlich auch das Volk dagegen gestellt, gegen einen Militärputsch. Aber die Maßnahmen daraus haben dann die Krise stetig verschärft. Und auch jetzt das Erdbeben hat eigentlich aufgezeigt, die Qualität von diesem Faschismus eigentlich auch aufgezeigt. Sie haben die Leute nicht gerettet und im Stich gelassen, das Volk. Ja. Und haben nur Hunger und Leid, wirklich der Kälte aufstehen lassen. Es gibt immer noch, nach fast 4 Monaten nach dem Erdbeben, gibt es immer noch, also 3 Monate nach dem Erdbeben, gibt es immer noch Ortschaften, wo der Staatsapparat nicht vorhanden ist und die Leute nicht gerettet hat.
Ja.
Das heißt, man spricht von 50.000 Toten offiziell, aber die realen Zahlen, die sind wahrscheinlich irgendwo bei 150.000, geht man davon aus. Es gibt ganze Städte, die komplett vernichtet wurden.
Ja.
Ja, und dann, man sieht da eigentlich, dass dass der Staat eigentlich unter den Trümmern geblieben ist. Weil sie haben nirgendwo richtig intervenieren können. Sie haben sehr wenig Menschen gerettet. Das war eigentlich das Volk selbst, die Menschen rausgerettet haben. Man hat gesehen, wie der Staat funktioniert. Erdogan hat mal gesagt, er möchte den Staat wie ein Unternehmen führen.
Ja.
Ja, und das hat man auch gesehen, dass zum Beispiel die Rote Halbmond, wie funktioniert, wie eigentlich das Pendant hier zum Roten Kreuz, hat in dieser Zeit Zelte und Lebensmittel verkauft an andere Organisationen, an andere zivile Organisationen, die dann, und das ist dann eine Zeit, wo die Menschen draußen erfroren sind auch, wo es keine Zelte gab. Ja? Mhm. Und das hat nochmal natürlich zu einer extremen Wut geführt in der Basis und jetzt, wenn man Richtung Wahlen geht, hat er natürlich große Sorgen, vor allem nach dem Erdbeben. Die haben erst versucht, diese Wahlen zu verschieben,
ja,
aber haben sich dann nicht grundsätzlich darauf geeinigt, mit der Opposition gemeinsam, dass diese frühzeitig gemacht werden.
Ja.
Also verfrühte Wahlen sind das.
Ja.
Das ist die einzige Möglichkeit, dass Erdogan nochmal gewählt werden kann.
Ja.
Ein Thema ist natürlich auch die Migration, die jetzt die sehr stark ist, man spricht von über 10 Millionen Flüchtlingen. Und diese nutzen auch die Nationalisten aus, um eine neue Art in der Türkei von Ausländerfeindlichkeit eigentlich zu stärken. Sie nutzen nicht als Propaganda, sie nutzen alle als Propaganda. Sowohl auch die Mitfak und die Kemalisten eigentlich sind.
Ja.
Ja, also national die Bündnis. Als auch Erdogan nutzt es auch, obwohl sie ja eigentlich diese Abmachung getroffen haben. Sie haben die Abmachung mit den Imperialisten, vor allem mit der EU getroffen, dass die EU sie zahlt und sie schließen die Grenzen. Das wäre die Abmachung damals. Man sprach von mehreren Milliarden, die der türkische Staat eigentlich bekommen hat. Und eigentlich nutzen jetzt genau diese Situation, diese Migration, diese neue Art von Ausländerfeindlichkeit in der Türkei. Es gab natürlich immer Rassismus, eigentlich gegenüber dem eigenen Volk, gegen die eigenen ethnischen Gruppen, die in der Türkei leben, gegen Kurden, gegen Armenier, gegen das Schwarzmeer und Rumänien und alles, alle, die dort leben. Aber das ist eine neue Art von Rassismus in der Türkei. Abstimmung über seine Person. Man hat gesehen, er hat jetzt alle verschiedene Ministerpräsidenten sind jetzt als Kandidaten aufgestellt worden. Dazu kommt vielleicht noch später, warum sie das gemacht haben. Aber die Situation ist einfach, dass wir mittlerweile einen Parteienstaat haben. Und diese Partei besteht eigentlich nur aus Erdogan. Er hat zuletzt sogar gesagt, dass er keine Berater mehr braucht. Ja, also und genau in dieser Zeit, wo eigentlich, also man muss auch das in starke Verbindung setzen mit diesem Präsidentschaftssystem. Ja. Und diese Wahlen werden auch von den Herrschenden, eigentlich von Kapitalisten, von allen Herrschenden eigentlich auch jetzt genutzt, um eigentlich den Staat so nochmal zu restaurieren und wieder zurück zum parlamentarischen System, welches für den Kapitalismus dort besser funktioniert hat. Ja, und in dieser Zeit, in dieser krisenartigen Form, ist eigentlich das Hauptinteresse von allen, den Staat wieder zu stärken.
Mhm.
Ja, und außer Erdogan natürlich, er will natürlich sich stärken und seine Position stärken.
Mhm.
Ja, und aber vor allem in dieser Zeit, in diesem Griechenland, hat es doch wieder, es war zwar auffällig ruhig in den letzten Wochen, aber man sieht jetzt auch, umso näher man an die Wahlen herankommt, steigt auch die Repression wieder gegenüber der Opposition. Aber man spricht dann eher von, eigentlich von revolutionären Kräften.
Ja.
Gerade gestern gab es ja eine Verhaftungswelle in Diyarbakir, in Ahmet, gegenüber der kurdischen Bewegung hauptsächlich. 126 Menschen wurden festgenommen, darunter viele Anwälte und Juristen, die auch dafür zuständig waren, dass bei den Wahlen die Wahlsicherheit eigentlich auch gewährleistet ist, weil das ist auch ein sehr großes, sehr starkes Thema, weil bei den letzten Wahlen gab es immer wieder, während den Wahlen wurden neue Wahlgesetze ausgebracht, wo es dann zum Beispiel hieß, dass Stimmen ohne Stempel gelten, und ohne Unterschriften gelten, einfach um diese Sicherheit zu gewährleisten. Man sieht dann eigentlich schon, dass jetzt in dieser Zeit hier diese Vorbereitungen getroffen werden, um bei den Wahlen wieder Stimmen zu klauen.
Ja. Ja.
Und auch aus der Geschichte, also bei den letzten Wahlen 2015 hat er die Wahlen wiederholen lassen, weil er gesagt hat, es war da war irgendwas korrupt, wo sie eigentlich selber die Korrupten sind. Aber genau in dieser Zeit gab es dann die Angriffe und die Massaker, das Toulouse-Massaker, das Massaker in Ankara und dann die Angriffe im kurdischen Gebiet, in Cizre und Sulk und diese Auseinandersetzungen, wo Tausende von Menschen ermordet wurden eigentlich und vertrieben wurden auch von dort. Und dann gab es, das waren die Wahlen in 2015 im Juni, die wurden dann im November wiederholt.
Ja.
Und dieses Sicherheitsrisiko und das Gefühl von, das, was Erdogan ausgeteilt hat, dass man das Sicherheit nur mit ihm gewährleistet werden kann,
ja,
hat ihn eigentlich gestärkt und dazu geführt, dass er die Wahlen gewonnen hat.
Ja.
Ja, und dieses Prozedere wird sich wahrscheinlich nochmal wiederholen. Das heißt, der Angriff wird steigen. Wir gehen davon aus, dass jetzt kurz vor den Wahlen oder vielleicht nach den Wahlen oder wenn es eine zweite Runde gibt bei den Präsidentschaftswahlen, wonach es aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder solche Angriffe geben wird, sehr hoch. Das hat man auch gesehen, jetzt vor kurzem, vor drei Monaten gab es diesen Anschlag in Istanbul, der auch von einer Regierung eigentlich inszeniert wurde.
Gut, ich bin darauf hingewiesen worden, dieses Mikrofon zu verwenden und darauf hingewiesen worden, euch zu sagen, wenn ihr wollt, dann hat es hier vorne noch einen Platz für so 5-6 Menschen. Damit genug der Hinweise. Wir sind also in einer Situation in der Türkei, wo eine gewaltige wirtschaftliche Krise herrscht, wo es ökonomisch große Probleme gibt, wo es dieses das riesige Erdbeben, diese Naturkatastrophe gab, die natürlich auf einen enorm schwachen Staat, enorm schwache Hilfswerke traf. Und in dieser gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Krise haben wir also nun diese beiden Blöcke, die sich eigentlich um den Staat, kämpfen. AKP will den Staat, die CHP will den Staat. Und was dann also von daher eine Frage wäre, ist die Frage, gut, worin sind sich diesen beiden Blöcke, die da zur Wahl stehen, gleich? Das Zitat hier ist von der MHP. Sie haben ein Dokument veröffentlicht, etwas analog über die türkischen Wahlen, also jetzt im Gegenstil, ist veröffentlicht bei ICOR, wenn ihr das vollständig nachlesen wollen würdet. Sie schreiben zur Situation: Die gegenwärtige Krise ist die Krise des bürgerlich-faschistischen Regimes, das nicht dazu in der Lage ist, all die bestehenden oder drohenden Krisen zu bewältigen. Genauer gesagt gibt es in der Türkei eine Regimekrise. Welche Rolle die Wahlen am 14. Mai bei der Überwindung der Regimekrise spielen werden, hängt damit zusammen, ob sich das Wesen des Regimes ändern wird, nicht wer an seiner Spitze steht. Und es ist klar, dass sich der Charakter des Regimes nicht ändern wird, wenn es von einer bürgerlichen Clique zur anderen übergeht. Darüber haben wir dann im nächsten Audio geredet, das ungefähr 10 Minuten dauert.
Zwischen diesen beiden, also ich spreche ja nur zwischen diesen beiden eigentlich herrschen, die eigentlich in Frage kommen, dass sie die Wahlen gewinnen können, wenn es um die Wahlen dreht. Es gibt natürlich noch den revolutionären Block, es gibt noch die Ultranationalisten, die einen kleinen Block darstellen. Es gibt noch die reformistischen Chauvinisten, die auch ein Bündnis haben. Aber wenn wir jetzt uns diese beiden großen herrschenden Krieg die Seiten sich anschaut, eigentlich nimmt sich da nichts von der Qualität her. Von her. Das sind beides faschistische Gruppierungen, faschistische Parteien, die auch früher schon auf der einen Seite mit JP und E-Party, die eigentlich Abspitterung von der ultranationalistischen MHP sind, die auch schon vorher gewisse Positionen im Staat hatten. Ja, auf der anderen Seite hat man jetzt so den islamistischen Block. Man kann schon sagen, dass auf der einen Seite ein islamistischer Faschismus ist, auf der anderen Seite ist ein eher kemalistischer und nationalistischer Faschismus. Ja. Und es ist schon so, dass Erdogan in dieser Zeit, in der er regiert hat, in diesen 21 Jahren, so